Welcome to the next level.
Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. And here is your host, Dr. Patrick Kramer.
Hallo, ich begrüße euch in der heutigen Podcast-Folge zu Upgraded Humans und wir haben heute ein echt spannendes Thema. Heute tauchen wir ein in die Welt der Drogen und der Psychedelika und des Microdosings und was das alles mit Biohacking zu tun hat und wieso das eigentlich ein sehr spannendes Forschungsfeld auch ist. Das wollen wir heute einmal mit Konstantin besprechen. Konstantin ist ja Wahlkölner aus dem Schwabenland und sitzt jetzt in seinem Homeoffice und ist wahrscheinlich sehr entspannt dabei, oder?
Welcome to the next level.
Hallo Patrick, schön, dass wir heute sprechen können. Also ich bin super entspannt. Tatsächlich scheint heute auch mal hier die Sonne, die jetzt hier so ein bisschen durchs Fenster reinscheint. Und da hat man direkt einen guten Start in den Tag, würde ich sagen.
Das freut mich sehr. Das heißt, du bist die Entspanntheit in Person, oder?
Ja, also ich würde sagen, ich kann mich ganz gut regulieren, aber ja, 90% schon, 10% beim Sport eher nicht. Aber sonst so im Alltag bin ich super entspannt, ja.
Simon, ich habe es eben angedeutet, du hast was mit dem Thema LSD zu tun. Du bist der Drogenbaron von Köln. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall ein lustiger Titel. Also in Köln selbst wohnen wir jetzt erst seit Anfang März. Aber ja, wir von Modern Mind haben uns auf die Fahne geschrieben, dem Thema bewusstseinserweiternde Substanzen mal einen anderen Blickwinkel zu verleihen und halt eben aus dieser noch sehr shady Grauzone rauszuholen. Und ja, also LSD, Drogenbaron würde ich jetzt in dem Fall nicht ganz unterschreiben, aber ist auf jeden Fall ein cooler Titel, ja.
Also mit Escobar und so hast du nichts am Hut, ne?
Nee, also wir machen tatsächlich nur offizielle Sachen.
Sag mal, bevor wir da einsteigen, Konstantin, wie kommt man auf die Idee, eine Firma zu gründen, die ja LSD-Produkte herstellt und vertreibt? Das musst du mir erstmal erzählen.
Ja, ich versuche es ein bisschen kurz zu halten, weil ich meinen persönlichen Werdegang zu weit ausholen. Aber im Prinzip hat es bei mir angefangen mit eigenen Erfahrungen. Weil ich selber damals auch definitiv rückblickend einen Burnout hatte und mich ein Bekannter mal zu so einem psychedelischen Retreat mitgenommen hat, weil er der Meinung war, ich brauchte das zu dem Zeitpunkt, bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar, rückblickend, und habe für mich damals während dieser doch sehr einschneidenden und bewusstseinserweiternden Erfahrung entschieden, mal wieder ein bisschen mehr auf mich selber zu hören, auf meine inneren Werte. Und habe dann daraus resultierend auch mein erstes Startup dann tatsächlich auch verkaufen können, weil es für mich zu dem Zeitpunkt einfach sich richtig angefühlt hat, mal einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und genau so bin ich eigentlich als damaliger Leistungssportler, der sonst nie irgendwas mit, Drogen tatsächlich zu tun hatte.
Ja.
Nicht mal irgendwie Alkohol oder Gras oder so konsumiert. Zu diesem Thema gekommen, ja. Also schon interessanter Umweg, sagen wir es mal so.
Wann war das ungefähr, zeitlich?
Das war 2018 im November, zu meinem Geburtstag.
Ja, das ist mein Geschenk.
Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Reise nach Niederlande, haben wir das gemacht. Also damals auch, jetzt nicht irgendwie so privat, sondern es war schon auch ein professionell geleitetes Retreat. Also es war jetzt nicht so auf der Straße oder so im Hinterhof oder so, sondern es war schon ein offizieller Anbieter, bei dem wir das gemacht haben. Und danach habe ich natürlich erstmal auf jeden Fall eine Zeit gebraucht, um das für mich alles so zu verarbeiten, was ja auch wichtig ist, ne, dass gerade die Integrationsprozess danach auch gemacht wird. Und ja, das war so meine, waren so meine Anfänge
damals. Aber Konstantin, du hast es ja eben schon angesprochen. Du hast kurz angedeutet, du hast eine Sportlerkarriere eigentlich hinter dir, kann man sagen. Ne? Du warst mal Leistungssportler im Bereich Gewichtheben, Powerlifting. Und machst das jetzt noch, kann man sagen, hobbymäßig, natürlich auf hohem Niveau, denke ich mal. Ja. Wie war dieser Clash für dich? Weil als Sportler musst du ja clean sein. Hattest du da nicht irgendwelche, also wo war da für dich die Grenze? Gab es da für dich Schwierigkeiten, das geistig zu vereinbaren?
Ja, also tatsächlich war ja meine aktive Sportlerkarriere schon Anfang 2018 dann auch vorbei. Ich hatte im November 17 so meinen letzten offiziellen Wettkampf, sage ich mal. Mit dem WM-Titel dann auch in Boston. Ja,
ganz kurz nochmal, um das nochmal für die Hörer auch nochmal hervorzuheben. Du hast gerade im Nebensatz bescheiden, wie du es warst, WM-Titel gesagt. Kannst du nochmal einen Satz sagen, was das bedeutet? Weil ich kenne mich selbst ein bisschen mit Gewichtheben aus, halt Crossfit-mäßig, Hobby-Ebene, und weiß, wie komplex und schwierig das eigentlich ist, wenn man das auf hohem Niveau macht. Also ich kenne kaum eine andere Sportart, die wirklich so, ja, nicht kompliziert, aber wo es wirklich auf so viele Details ankommt. Sag dann nur mal ein, zwei Sätze zu deinem WM-Titel, bitte.
Genau, also im Endeffekt, um das auch für die Sportler unter den Zuhörern genau zu definieren, also es war im Endeffekt die Sportart Powerlifting, ne? Also da geht es ja um drei Grundübungen, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben in der Reihenfolge. Und ich habe halt im Endeffekt mit 14, 15 effektiv angefangen zu trainieren, davor halt klassisch Fußball gespielt und halt schon damals früh für mich gemerkt, dass ich ja recht gute Hebelverhältnisse, sage ich mal, habe. Und auch krafttechnisch eigentlich immer ja recht weit vorne mit dran war. Und so dieses, ich sag mal, nach außen hin, das Bodybuilding-Thema war für mich eigentlich ja noch nie so interessant, weil ich mich nicht mit irgendwelcher Farbe anmalen wollte. Und halt immer gerne auch schon in der Schulzeit, ja, auch Leichtathletik und so, viele Wettkämpfe mitgemacht habe. Und da war das dann so, dass ich mich damals auch hatte auch einen Coach gehabt, hatte 6, 7, 8 Trainingseinheiten die Woche und habe dann halt klassisch mich von der deutschen Meisterschaft von, ich sag mal, 2015 habe ich so, 2016 damit auch wettkampfmäßig angefangen, dann halt bis zum Juniorentitel WM und EM 2017.
Respekt.
Hochgearbeitet. Das ist natürlich jetzt kein Sport, wo du irgendwie finanziell was rauskriegst. Ne? Das heißt, für mich war das immer schon so im Kopf Hobby und Spaß.
Ja.
und klar, also der Körper zeigt dann halt irgendwann auch so ein bisschen seine Signale. Hatte dann auch, obwohl ich halt ausführungstechnisch, glaube ich, mit zu den Besten in meiner Kategorie gehört habe, hat der Körper dann halt auch so seine Signale gezeigt. Ne? Also ich hatte dann halt auch einen leichten Bandscheibenvorfall gehabt, den ich jetzt so nicht großartig gemerkt habe, aber dann halt auch jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen auskuriert habe. Und genau, das war dann so, ich sag mal, 2017 so der sportliche Höhepunkt. Und dann nochmal so zu deiner Frage zurückzukommen, ob das für mich irgendwie vereinbar war. Also in dem Fall habe ich mich davor ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt, was es ist, was wir da in Amsterdam, in Niederlande machen. Ich habe da nicht groß drüber gelesen, ich habe nur gesagt, der hat mir gesagt, ja, das ist so eine Wurzel und die wirkt halt im Gehirn. Ja. Mehr wusste ich dann halt auch noch nicht. Und dass es mich dann so in komplett andere Dimensionen beamt, das hatte ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen können.
Ja, das glaube ich. Also du warst dann auf dem Retreat, deine Profikarriere als Powerlift an Anführungsstrichen war da eigentlich dann schon zu Ende. Du brauchtest verschiedene Möglichkeiten, um für dich einen Weg dann aus diesem wahrscheinlich geistigen und auch irgendwo körperlichen Burnout zu finden. Ne?
Also,
Und hast denn in Holland das erste Mal, warst du auf Forschungsreise?
Genau, kann man so sagen.
Und wie würdest du das heute sehen? Ich sag mal, Stichwort Verwendung von so psychedelischen Substanzen im Bereich des Sports auch oder wir sind ja auch ein Biohacking-Kanal hier, auch im Bereich des Biohackings. Wie siehst du das heute?
Ja, also es hat meiner Meinung nach sehr viel auch mit dem Körper zu tun. Ja, also man hat Körper und Geist muss ja immer irgendwo in der Balance sein. Und ich finde, wenn du halt vom Kopf her nicht ready bist und nicht 100% geben kannst, dann kannst du es halt im Sport auch nicht. Ja, die Muskeln, die werden ja neuronal irgendwo angesteuert. Und ich finde, wenn du da halt Erschöpfungssymptome hast, geistiger Natur, das merkt jeder Sportler, dann bist du im Training auch nicht am Start. So. Das heißt, ich habe es halt für mich sehr, sehr stark auch in den letzten Jahren gemerkt. Ich würde sagen, jetzt, Status quo, bin ich eigentlich fast schon über meinem Leistungspeak von damals. Also so verglichen von der Grundstärke bin ich das definitiv. Gut, mir geht es auch 2-3 Kilo mehr. Aber genau, ansonsten habe ich das sehr, sehr stark mitbekommen. Du kannst halt mit Psychedelics, wenn du dich an deinem, ja, an deinem Inneren, an deiner mentalen Stärke arbeitest, einfach auch sportlich gesehen, sehr, sehr gut wachsen. Ja? Deswegen finde ich, hat das einen sehr, sehr guten Übertrag, wenn man sich da regelmäßig auch mit seinem Geist beschäftigt. Also kann ich auf jeden Fall auch ja einen Haken dran machen, dass das auch für Sportler ist.
Ja. Nichtsdestotrotz kann ich mich ja als Sportler nicht mit LSD vollballern und dann auf einen Wettkampf gehen. Also wir wollen hier auch nicht zum LSD-Konsum in dem Sinne ermutigen. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Es geht wirklich um den ganz bewussten Umgang, auch dann mit legalen Substanzen. Wo ist deine kritische Grenze? Ist das jetzt ein Aufruf zu, liebe Sportler, nehmt LSD, dann könnt ihr eure Muskeln besser ansteuern. Wo ist da der kritische, Konstantin?
Ja, also natürlich muss man mal schauen, was ist auf der Dopingliste und was darf man machen und was nicht. Also da muss man definitiv als Sportler drauf achten. Das habe ich damals halt auch gemacht. Und es muss immer eine gute Balance sein. Also ich sag mal, LSD selbst bringt dir jetzt im Training ja nichts, aber in den Ruhezeiten drumherum, um dich vielleicht auch, ich sag mal, einmal im Jahr so zu reflektieren, innerhalb von einer ja, geführten, hochdosierten Erfahrung, kann schon Sinn machen. Aber das ist jetzt nicht zum Dauerkonsum und auch nicht zur akuten Leistungssteigerung gedacht. Ne? Also das funktioniert so auch nicht. Das kann ich dir auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Da muss man schon einfach so ein bisschen auch überlegen, in welchem Kontext will man das machen. Und dann halt auch wirklich gucken, dass es in dem Land, wo du es halt machst, auch eine legale Substanz ist. Ne? Weil es bringt dir halt auch nichts, wenn du dann strafrechtlich Probleme kriegst.
Ja, absolut. Einerseits möchte man natürlich, also strafrechtlich muss es clean sein und es muss auch im Sport, gerade wenn man auf Wettkampfebene ist, muss man natürlich auch clean sein. Jetzt haben wir aber natürlich Substanzen und gerade aus dem Biohacking, die nehmen wir, die sind legal und es gibt Substanzen, die sind illegal. Wir bleiben hier und das muss ich wirklich nochmal ganz deutlich sagen. Alles, was wir jetzt besprechen, und wir kommen da nachher nochmal ein bisschen zu, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Wir sind absolut hier auf der legalen Seite. Also wir rufen hier weder zum Drogenkonsum auf, noch irgendwie dazu, sich mit illegalen Substanzen oder so zu beschäftigen. Das ist mir nochmal wichtig. Und reden wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Bevor wir da hingehen, okay, du hast jetzt angesprochen, Leistungssteigerung und was ist oder dein Bezug jetzt in das Thema Biohacking? Wie passt dein LSD quasi in das Thema Biohacking rein?
Ja, also witzigerweise kam ich zum Thema Biohacking auch eher mehr so durch Eigenrecherche, weil mir war halt an sich nur der Begriff Microdosing. Also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich auch mit Microdosing von LSD, sage ich mal, wo man das Ganze dann in einer geringen Dosierung im Alltag quasi anwendet. Ja. Und das kam mir so aus dem Silicon Valley über den Weg gelaufen, sage ich mal, weil das halt auch da gerade viele ITler nehmen, um einfach besseren Fokus während der Arbeit zu haben. Das war so mein Hauptansinn, warum ich damit auch mal meine Experimente gemacht habe. Und Biohacking, der Begriff, war mir halt zu dem Zeitpunkt, also ich sag mal so, bis vor einem Jahr noch gar kein Wort. Also ich kannte Biohacking, ehrlich gesagt, tatsächlich noch nicht. Kam dann halt auch erst durch diverse Dokus, die ich mir angeschaut habe. Und habe da dann halt den Link auf jeden Fall auch gemerkt, weil im Biohacking geht es ja da, also so meine Interpretation darum, sich selbst einfach auf ein optimiertes Level zu bringen, egal in welche Dimension, körperlich, geistig, funktionell. So, und das ist so ein bisschen meine Definition davon.
Ja.
Und habe dann halt gemerkt, dass ich halt in diesen Phasen, wo ich dieses Microdosing halt angewendet habe, definitiv persönlich gesehen produktiver war. Ja? Mhm. Ob das jetzt bei jedem so ist, ist natürlich immer die individuelle Thematik. Aber das war dann halt auch das, was ich so bei Freunden dann gemerkt habe, dass die halt gerade, wenn sie mal so einen Monat gemicrodosed haben, sage ich mal, einfach irgendwie in eine andere Schaffungskraft gekommen sind, ja, um das mal einfach zu sagen.
Heißt das, du nimmst jetzt deine Produkte selber jeden Morgen, wie ich mein Vitamin D oder Vitamin C als Supplement? Muss ich mir das so vorstellen?
Aktuell tatsächlich nicht, weil ich es gerade auch nicht fühle und brauche und gerade nicht in so einer Hoch-Performance-Phase sein muss. Ja, also das ist immer so ein bisschen abhängig. Aber ich hatte definitiv Phasen, wo ich das mal einen Monat lang nach dem klassischen Protokoll gemacht habe und dann wieder einen Monat Pause und dann wieder einen Monat Microdose. Mhm. Es machte aber auch tatsächlich was im Unterbewusstsein. Ne? Also du bist halt nicht nur währenddessen gut drauf und hast halt einen guten Tag, sondern auch an den Tagen, wo du es ja pausierst. Das heißt, es hat definitiv auch einen Übertrag. Später dann auch, wenn du mal den Monat oder ich sag mal 2-3 Monate es gar nicht machst, du merkst halt schon noch, dass sich unterbewusst einfach was getan hat. Ne? Und wenn man halt ein selbstreflektierter Mensch ist, finde ich, merkt man das ganz gut, ob man das gerade braucht oder nicht. Und es haben ja auch die Studien gezeigt, dass das definitiv körperlich halt auch nicht abhängig macht. Ne? Es wird ja sogar eher in verschiedenen klinischen Studien dazu eingesetzt, um von schlechten, in Anführungsstrichen, Süchten oder Abhängigkeiten wegzukommen, weil man halt eben seine, ja, ich sag mal, Gewohnheiten reflektiert auch. Ne? Also das
okay.
Kann man auch mal definitiv.
Jetzt gehe ich mal voll weg von der Wissenschaft. Ich bin jetzt auf der ganz anderen Seite. Dann da sind so LSD-Typen, die sehen psychedelische Bilder und im Zweifel springen die aus dem Fenster oder haben das Gefühl, sie fliegen und schmeißen sogar ihre Schuhe und Strümpfe weg und laufen den ganzen Tag barfuß, gehen sogar zum Notar barfuß, ja, um irgendwelche Firmen zu gründen. So verrückte Dinge machen die. Was meinst du dazu? Kommt dir das bekannt vor?
Ja, also aus dem Fenster springen, würde ich sagen, ist tatsächlich nur ein Ammenmärchen. Also das gab es seit der Entdeckung von LSD jetzt noch nicht. Das wurde natürlich damals ganz gerne mal so als Bild bei den Menschen hochgeholt, damit man irgendwo die Antidrogenpolitik rechtfertigen kann. Mhm. Grundsätzlich, ne, wenn man das jetzt hochdosiert macht, also wirklich in eine Erfahrung reingeht, wo man dann auch Bilder sieht, beziehungsweise sich auch, ich sag mal, die Umgebung so ein bisschen verändert, psychedelisch wird, ne, dann sollte man das halt nicht irgendwo machen, wo man sich nicht sicher fühlt, sondern halt schon in einem safen Setting. Das ist ganz wichtig und halt jetzt nicht einfach so zum Spaß mal auf der Party oder so.
Und dann schmeißt man einfach mal seine Schuhe aus dem Fenster und beschließt, barfuß zu gehen?
Ja, also ich würde sagen, man fühlt sich definitiv mehr connected zur Natur und zur Umwelt. Das kann ich bestätigen. Ja, also...
Du weichst geschickt aus.
Ja, ich hatte, um vielleicht auf deinen Punkt einzugehen, ich hatte schon mal ein Dreivierteljahr, wo ich tatsächlich barfuß unterwegs war. Das war so für mich aber auch so ein bisschen gesundheitlich damals, habe ich gemerkt, man fühlt sich irgendwie mehr connected zu Mother Earth und Ja, das war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit. In der Großstadt ein bisschen schwieriger. Aber ja, hat auf jeden Fall auch
Ich stelle mir das so hoch, so vor, so Banktermin, Notartermin, alle hoch seriös und Konstantin kommt da erstmal barfuß rein, so
Na gut,
Peace
also
Man.
da hatte ich tatsächlich sogar Birkenstock an. Also ich ganz
Oh, ganz seriös.
Ja,
Sehr schön.
man darf sich selber ja auch nicht immer zu ernst nehmen.
Ja, das
Und
stimmt.
ja, da kommt man eigentlich auch mit den Leuten immer ganz gut ins Gespräch, ne? Also da hat
Ja,
man
das kann ich mir vorstellen. Aber das hatte jetzt nichts mit deinen eigenen Produkten zu tun.
damals habe ich da noch gar nicht damit
Ach so.
gearbeitet.
Aber da
Wir
muss
haben
man
ja
schon die Balls haben, um sowas durchzuziehen. Respekt.
Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Zeit, sage ich mal so.
Und sag mal, wenn du jetzt an heute denkst, ich hatte es eingangs gemacht, ihr beschäftigt euch jetzt mit verschiedenen LSD, Formen ja.
Ja.
Wie würdest du sagen, unterscheidet sich deine Firma jetzt von anderen Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, insbesondere ja im Hinblick auf den Einsatz von LSD im Biohacking?
Ja, also ich sag mal, es gibt ja diverse Psychedelika-Anbieter in ganz Europa, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt. Und unser Ansatz ist halt wirklich, jetzt nicht nur die reinen Substanzen irgendwo zu vertreiben, sondern uns ist halt wichtig, dass halt ein verantwortungsvoller und durchdachter Umgang damit stattfindet, ne? Legen halt großen Wert auf Aufklärung. Auch wie man das Ganze dann anwendet, dass es halt auch ja nicht missbräuchlich benutzt wird, sondern halt wirklich für das Ziel, was man sich gesteckt hat. Und ja, das ist halt, sag ich mal, unser Hauptaugenmerk tatsächlich und geben halt auch dann Anwendungsempfehlungen etc. mit an die Hand. Ja, das ist, sag ich mal, unser großes Ziel, dass halt auch eben diese Substanzen ja ein bisschen raus aus dieser Klischee-Ecke kommen, Drogenecke, und dann halt mehr wirklich auch für sinnvolle Sachen eingesetzt werden.
Was wären denn sinnvolle Sachen?
Boah, also das ist natürlich eine sehr breit gefächerte Frage, ne? Also ich sag mal, jede Form und jede Substanz hat ja auch ein bisschen ihren unterschiedlichen Effekt, ne? Also wenn wir jetzt mal nur vom LSD ausgehen, kann man das im niedrig dosierten Bereich halt zur, ich sag mal, Leistungssteigerung geistiger Natur, Entspanntheit aber auch wiederum, verbesserte Konzentration, Wachheit einsetzen. Also man ist ja definitiv auch 7, 8 Stunden wach, auch an sich an den Tagen auch kein Kaffee, also mal ganz praktisch gesprochen. Für manche Frauen, die das bei uns kaufen, oder die das generell, anwenden, denen hilft es bei ihrer Periodenzeit. Also das ist gut, damit kenne ich mich persönlich jetzt nicht aus, aber das kriegen wir halt öfters mal so als Feedback. Und im hochdosierten, sicheren Setting, ja, da kann es halt wirklich auch dazu führen, dass man halt tief sitzende Traumata, Ängste, Blockaden lösen kann, weil man halt in so einen Trance-traumartigen Zustand kommt. Der halt so im Alltag definitiv nicht erreicht werden kann, ne? Und sein Unterbewusstsein, da kommst du halt sehr, sehr schwierig nur ran. Auch nicht durch Meditation und Yoga oder so. Da kommst du vielleicht ein, zwei Schichten von der Zwiebel bis mal da runter, aber so zum Ursprung von deinem Unterbewusstsein, finde ich, ja, ist ja ein bisschen wie so ein Shortcut, den du halt nimmst, ne?
Kann ich mir
Sag ich
das so
mal.
vorstellen, angenommen, ich bin jetzt ein Schmerzpatient und habe über einen langen Zeitraum immer wieder Schmerzen, nehme Schmerzmittel und nichts hilft. Und irgendwann sagt man dann so, jetzt gehen wir mal beispielsweise mit einem Cortisonpräparat ran, um diesen Schmerz einfach mal auszuschalten, dass der Körper auch mal lernt, wie es ist, keinen Schmerz zu haben. Also einmal
Ja.
in die richtige Dosierung rein. Der Körper schaltet den Schmerzhebel aus und kann ich mir das ähnlich vorstellen, wenn du sagst, im High-Dosing-Bereich, wir gehen mal richtig an den Kern der psychischen Probleme vielleicht ran, indem wir so eine Reise machen. Das ist es wie dieser Schmerzhebel?
Würde ich schon sagen, ja, weil du halt nicht nur die Symptome überdeckst, sondern du guckst halt mal wirklich, also du kannst vor allen Dingen selber durchleben.
Okay, Kurtani, du hast gerade verschiedene Themen da angesprochen. Unter anderem hast du das Wort gerade im High-Dosing-Bereich benutzt, in einer sicheren Umgebung. Und jetzt redest du von Retreats. Was hat es damit auf sich? Was ist eine sichere Umgebung? Wieso muss ich hier Stacheldraht um mein Haus machen? Oder was heißt das?
Ja, genau. Also das benutzt man gerne mal im Kontext. Sichere Umgebung heißt einfach, der Teilnehmer, der sowas quasi durchlebt, so eine Erfahrung, sollte erstmal sicher vorbereitet werden, das heißt aufgeklärt werden, was können die Substanzen, auf was man sich gefasst machen, und dann sollte er es in einem Umfeld machen, also beispielsweise in einem schönen, gemütlich eingerichteten Yoga-Raum, wo man sich halt auch wirklich, sag ich mal, fallen lassen kann, und dann halt auch betreut wird von Personal, die halt in dem Bereich sowohl klinisch als auch selbst mit eigenen Erfahrungen geschult sind und halt wissen, in welchem geistigen Zustand derjenige sich befindet, und dann halt auch währenddessen ihn begleiten. Das gerade auch in diesen vielleicht dunkleren Phasen man halt auch durch einfache Übungen ihn halt da wieder rausholt und halt wieder ins Positive lenkt.
Begleiten im Sinne von eines Gespräches oder begleiten im Sinne von ich guck mal, wie es dem geht und stell dem Glas Wasser hin oder so?
Tatsächlich beides. Also manchmal ist es wirklich Gespräch, dass man mit ihm reden muss. Dann sind es aber auch motorische Sachen, die man da machen kann. Und dann sind es auch manchmal nonverbale Sachen, dass man sie aber nur anschaut. Und trinken ist natürlich immer eine gute Sache. Ja? Aber genau in so einem Kontext macht man das natürlich in einer Art und Weise in Form von einem Retreat am besten Fall, dass man sich halt auch das nicht einfach mal so zu Hause irgendwie sich was einwirft, sondern halt wirklich wohin geht mit einer Intention, sich darauf vorbereitet und es dann halt wirklich ein umfangreicher Prozess ist, den man halt innerhalb von einem Wochenende meistens dann halt auch durchlebt. Ne?
Und damit stellst du auch quasi sicher, dass eure Produkte sicher dann eben auch eingenommen und konsumiert sind, richtig?
Genau. Ja,
also es gilt vor allem die High-Dosing, ne? Für die High-Dosing-Produkte jetzt, glaube ich, ist das insbesondere wichtig.
Definitiv, weil, also ich würde auch niemanden empfehlen, sage ich ganz ehrlich, diese High-Dosing-Produkte anzuwenden, wenn er damit noch nie Erfahrung gemacht hat. Das ist schon eine super, super intensive Erfahrung und sollte halt wirklich nur gerade auch für Erstanwender gemacht werden, wenn sie sich auch, ich sag mal, fachmännisch darauf vorbereiten. Ja. Und dafür, ich sag mal, haben wir fast schon therapeutische Standards entwickelt. Gut, der Begriff Therapie ist ja in Deutschland ähnlich irgendwie geschützt oder sonstiges, aber funktioniert bei unseren Retreats schon so, wie es halt auch bei den klinischen Studien abläuft. Ne? Nur offiziell dürfen wir halt bei unseren Retreats in Anführungsstrichen nur gesunde Menschen aufnehmen. Also gesund definieren wir halt so, man hat keine psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Epilepsie, bipolare Störungen, ein akuter Burnout. Also muss man mal sehr deutlich unterscheiden, wie akut sind die Sachen. Und ich sag mal, leichte bis mittlere Depressionen, das ist ja schon fast eine Volkserkrankung, das ist für uns in einem gewissen Rahmen in Ordnung, solange man jetzt keine hochdosierten Antidepressiva nimmt. Das ist immer so ein guter Indikator zu sehen, wie schlimm ist es denn wirklich.
Ja.
Das sind so ein paar Ausschlusskriterien. Und natürlich auch, wenn man jetzt Herz-Kreislauf-Themen hat, sehr hohen Blutdruck, dann sollte man das auch nicht machen, weil definitiv der Puls ansteigt. Also wenn man da irgendwelche Vorerkrankungen hat, lieber auch sein lassen.
Okay, aber im Bereich Microdosing, das ist denn eher etwas, wo ich zu Hause selber auf Forschungsreise gehen kann, ohne.
Das kann man definitiv auch machen. Da aber halt auch, ich sag mal, sich selbst einfach ein bisschen dabei beobachten, weil es gibt es gibt ja so ein paar schöne Schemata, wo man schauen kann, bei welcher Dosierung tritt welcher Effekt ein. Zum Beispiel jetzt mal nur gesprochen von dem LSD-Derivat oder allgemein gesprochen von LSD, ist ja so 10 bis 20 Mikrogramm auf jeden Fall noch in einem Microdosing-Bereich, wo du selber noch jetzt nicht auf den Trip gehst, noch keinen Film schiebst oder so. auch noch keine optischen Effekte hast, sondern eher diese, sag mal, stimmungsaufhellenden Themen, Fokusthemen etc., Gehirnaktivierung und alles, was so, sagt man so, zwischen 50 bis 100 Mikrogramm ist, ist dann auf jeden Fall schon sehr spürbar. Und ab 100, sagt man so, 100 Mikrogramm hat man dann auch optische Effekte. Ne? Mhm. Und die nehmen dann halt natürlich bis zu einem gewissen Grad zu. Aber alles, was so, man spricht dann so von einer heroischen Dosis, also dann so alles über 200 Mikrogramm, da wären die Effekte nicht wirklich signifikant stärker. Ne? Also man hat dann halt noch diesen Effekt bei so einer heroischen Dosis, dass das Default Mode System, also das, was so deine Ego-Strukturen lenkt, sage ich mal, abgeschalten oder runtergefahren wird und halt wirklich auch Gehirnareale miteinander kommunizieren, die halt sonst nicht aktiv sind. Und diese Nervenverbindungen, die bei so einer sehr hohen Dosierung entstehen, die sind halt auch bleibend. Ne? Das ist nicht wie bei einem Alkoholrausch, dass am nächsten Tag alles weg ist, sondern du kannst dich halt wirklich an jedes Detail noch erinnern.
Ja.
Und dann halt auch daraus dann deine Essenzen, Erkenntnisse mitnehmen, ne? Und verarbeiten. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen.
Okay.
Und es gibt keine letale, also es gibt definitiv keine letale Dosis bei LSD.
Aber jetzt ist ja aber trotzdem, LSD fällt ja pauschal erstmal unfachmännisch gesprochen unter Drogen. Drogen sind verboten. Was ist jetzt deine Beziehung zu unseren Regulierungsbehörden und wie denkst du dabei über die ja, aktuellen Gesetze und Vorschriften bezüglich psychedelischer Substanzen? Wieso könnt ihr sowas anbieten?
Ja, also erstmal, meine persönliche Meinung ist, dass die definitiv Die müssen definitiv überholt werden. Ne? Also sind veraltet so in dem Kontext.
Überholungswürdig.
Überholungswürdig, genau. Das soweit ich ausdrücken. Danke dir. Wie wir das überhaupt machen können. Also ich sag mal, es gibt, oder vielleicht nochmal allgemein gesprochen, es gibt Drogen, Substanzen, die gehören definitiv verboten, die machen psychisch und körperlich abhängig und sind auch schädlich. Gibt es eine ganz gute Skala von David Nutt, die man sich mal anschauen kann. Da ist ganz oben Alkohol. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass das nicht gut ist für den Körper und auch abhängig macht. Dann kommen halt so Sachen wie Heroin, Crystal Meth, solche Themen. Dann irgendwo in der Mitte dann Tabak und dann ein bisschen weiter unten Cannabis. Und tatsächlich am wenigsten schädlich für dich selbst und auch abhängigkeitstechnisch sind halt ganz unten dann solche Substanzen wie LSD-Pilze. Genau, das sind so die Themen, die, ja, ich sag mal, auf Studien basiert gezeigt haben, definitiv keine körperlichen Schäden erzeugen. Muss dazu sagen, wenn man Vordisposition hat psychischer Natur, können natürlich Psychosen auftreten, ne, oder psychotische Zustände. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Deswegen sollte man sich da halt auch wirklich gut screenen lassen, wenn man so eine Erfahrung mal machen will, um halt zu schauen, ob man dafür überhaupt geeignet ist. Ne? Ja, also generell ist es ja in Deutschland so, dass gewisse Substanzen im Betäubungsmittelgesetz verboten sind. Also darunter fällt natürlich auch LSD und sonstige Drogen. Und bei dem Produkt, was wir im Endeffekt vertreiben und auch bei unseren Retreats anwenden, handelt es sich halt nicht um das Original LSD, sondern um eine Vorstufe. Ja, das heißt, es ist sogenanntes LSD-Derivat, was dann am fünften Kohlenstoffatom noch einen Kohlenwasserstoffrest hat. Und biochemisch gesehen wird dieser im Körper dann halt verstoffwechselt oder in irgendeinem lebenden Organismus, sage ich mal, und entfaltet dann die gleichen oder nahezu gleichen Effekte wie normales LSD. Ja? Das heißt, man bedient sich halt hier einem biochemischen, einer biochemischen Möglichkeit und LSD hat da halt einfach bis zu, ja, ich sag mal, 1700 mögliche Derivate, die rein wissenschaftlich möglich sind. Und auch durchaus Vorteile zur Originalsubstanz haben. Ne? Unter anderem, dass halt die Wirkungsdauer kürzer ist, ne? Was bei LSD halt schon wichtig ist auch.
Also das heißt, um es nochmal laienhaft auszudrücken, es gibt die LSD-Varianten A, B, C und die sind, ich sag mal, verboten und ihr bietet halt die Variante D und E an und die sind nicht verboten, so, laienhaft ausgedrückt.
Genau, richtig.
Weil eure Produkte halt Derivate sind, die nicht diese Langzeitwirkung haben, wie die Substanzen, die verboten sind.
Ja, beziehungsweise weil sie halt einfach auch von der chemischen Struktur nicht im Gesetzbuch vorkommen. Ja, das ist halt einfach ganz einfach so gesagt in Deutschland.
Vielleicht ist das ja schon der erste Schritt, das ganze Thema nochmal zu überdenken. Ich meine, Cannabis wird ja auch überdacht, um da vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man einfach nur mal schaut, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird, da ist ja zum Beispiel in Australien so, dass ab Sommer sogar offiziell mit den Originalsubstanzen therapiert werden darf. Ne? Also mit Psilocybin, was in den Pilzen drin ist, und auch mit LSD und MDMA sind ab Sommer quasi offizielle, ja, im klinischen Rahmen Therapien zugelassen.
Naja, aber Morphium ist ja auch zugelassen in Deutschland zum Beispiel. Also das heißt zugelassen im Sinne von Ärzten oder zugelassen im Sinne von jedermann?
Zugelassen im Sinne von, man darf es als Medizinprodukt anwenden. Ja, das ist ja nochmal so ein klarer Cut. Also es gibt definitiv aktuell kein Medizinprodukt LSD. Ja, außer es gibt eine Einzellizenz. In der Schweiz hat einer, der offiziell das auch als Einzeltherapie anwenden darf. Ja,
das spannend. Ist
ein Ausnahmefall. Der Herr Gassert in Basel, der macht das aber auch schon seit Jahrzehnten. Und der hat da mit dem Klinikum da in Basel so eine Einzellizenz. Ist auch der einzige tatsächlich in Europa, der mit der Originalsubstanz arbeiten darf, offiziell.
Wie ist das denn überhaupt, eure Zusammenarbeit mit den Behörden, mit anderen Unternehmern oder auch gerade mit Forschern? Weil immer wieder fällt auch der Begriff Forschungsreise. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Also, um da vielleicht auch nochmal eine klare Begrifflichkeit zu finden, die LSD-Produkte, die aktuell im Umlauf sind, die verkauft werden, die wir auch verkaufen, die du anbietest, das sind Forschungschemikalien. Ja, das heißt, es ist kein Supplement, es ist kein Medikament und es ist auch kein Lebensmittel, sondern es ist ein Forschungschemikalien. Was heißt das? Jeder, der das kauft und anwendet, trägt das Risiko selbst und muss auch selber quasi wissen, was er damit macht. Ja, also man kann jetzt nicht sagen offiziell, wie man es einnehmen sollte. Ne? Das darf man nicht aus unternehmerischer Sicht und ist auch quasi verboten, weil sonst wird es halt unter das Apotheken- und Medizingesetz fallen.
Ja.
Also das ist vielleicht wichtig zu erwähnen.
Darum ist auch die Deklaration eine andere, als ich es jetzt zum Beispiel bei den Nahrungsergänzungsmitteln, bei den Supplements
korrekt.
Habe, richtig?
Ja. Korrekt. Das ist, kann man ähnlich vergleichen, wie was so bei der Homöopathie ist. Also da gibt es ja auch keine direkten Einnahmeempfehlungen, also bei den Globulis und sowas. Das wird ja auch eher mehr, ja, ich sag mal, so ein bisschen unter dem Thema Erfahrungsberichte und wie machen das andere rübergebracht. Genau, ähnlich so genau ist eigentlich auch bei den LSD-Derivaten. Und weil du gefragt hast wegen Behörden etc., dadurch, dass die Produkte halt in keine Kategorie in dem Sinne fallen, hat man da jetzt auch keine Regulierung. Ja, das heißt, bei uns kommt jetzt nicht irgendwie die Gesundheitsbehörde und nimmt sich die Sachen unter die Lupe. Deswegen machen wir es halt eigenverantwortlich. Und jede Charge, die quasi uns vom Hersteller, der übrigens, ja, ich sag mal, Pharma-Grade herstellt, auch für Universitäten und sonstige Einrichtungen. Jede Charge, die wir von dem Hersteller bekommen, geht nochmal in ein extra Labor. Das ist bei Frankfurt. Und da wird das halt auch dann nochmal auf Reinheit geprüft, hat bislang Top-Resultate. Gehe ich auch mal davon aus, dass das weiterhin so bleibt. Genau. Also das Prima. Ist sozusagen in Eigenverantwortung, was wir noch extra als Service machen, was definitiv nicht andere so in dem Umfang machen, wie wir es machen. Ja, aber mir ist halt einfach wichtig, dass halt auch das drin ist, was draufsteht, weil sonst würde man sich ja auch rechtlich in eine, ja, ich sag mal, Zone bewegen, wenn da jetzt zum Beispiel Original-LSD drin wäre, ja, und es würde irgendwo mal doch beschlagnahmt werden und analysiert werden, dann hätte derjenige definitiv ein Problem und wir auch.
Ja, verstehe. Ja. Sag mal, Konstantin, wir haben uns ja persönlich auch kennengelernt auf der Biohacking-Messe und da hatten wir ja unsere Stände und da waren unheimlich viele Menschen, die sind an den Ständen vorbeigegangen. Wie nimmst du das wahr, so dieser Skepsis der Menschen? Da kommen wahrscheinlich bei dir am Stand Menschen vorbei, die sind offen, die sind vielleicht aber auch ablehnend. Also wie gehst du damit um, dass Menschen immer noch skeptisch gegenüber LSD-Produkten, aber auch gegenüber Biohacking sind? Und was tust du, um dem entgegenzuwirken?
Also grundsätzlich verstehe ich das voll und ganz, dass da noch eine Skepsis oder ein besonderer Aspekt da ist. Das finde ich auch gut, weil das sind jetzt auch Substanzen, die sollten nicht einfach blind gekauft und angewendet werden. Mhm. Und da gehört ein gesunder Respekt dazu, weil sie halt einfach auch so, ich sag mal, schon sehr kraftvoll in ihrer Wirkung sind. Ja? Und wir freuen uns da eigentlich, wenn man da mit einer gesunden Skepsis rangeht, aber Interesse hat, ne, sich aufklären lässt. Und ja, ich meine, das haben wir halt auch auf der Messe gesehen. Die Leute kamen zu uns erstmal mit so riesengroßen Fragezeichen im Gesicht. Wie kann das sein? Legal, ne, solche Themen. Und für was ist das denn überhaupt gut? Und wenn man dann halt, sag ich mal, auch mit studienbasiertem Wissen arbeitet, kann man die Leute dann eigentlich auch so ein bisschen von ihrer negativen Denkmustern etwas wegbewegen, dass sie dann auch vielleicht nochmal drüber nachdenken, in welchem Kontext solche Substanzen eingesetzt werden, was gut ist, was nicht gut ist.
Ja.
Und so machen wir das.
Spannend. Spannend. Ich kenne das. Für mich ist auch genau was, also eigentlich sind eure Produkte auch ein typisches Produkt im Biohacking-Bereich, weil dieses Hacking hat ja auch immer eine Do-it-yourself-Komponente, auch ähnlich wie Nahrungsergänzer, die wirken nicht alle gleich. Bei jedem Menschen wirken sie anders. Einige vertragen eine höhere Dosierung, andere eine niedrigere, einige vertragen jetzt überhaupt nichts. Das heißt, ich muss auch selber die Erfahrung machen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um dann entsprechend auch meine Vorteile rauszuziehen. Also das finde ich ganz spannend. Jetzt habt ihr aber nicht nur High- und Microdosing, LSD-Produkte, sondern es gibt ja auch inzwischen von euch das Canna. Magst du nochmal vielleicht einen Satz zu Canna sagen? Weil das ist ein bisschen was anderes.
Ja, also es wird schon auch erstmal grundsätzlich, Canna ist im Endeffekt eine südafrikanische Pflanze, die dort schon seit Jahrtausenden für, ich sag mal, verschiedene Rituale eingesetzt wird, ne? Zur Jagd, zu schamanischen, spirituellen Zeremonien. Und Canna ist bei uns so ein bisschen aufs Radar gekommen, weil es in Amerika ein, zwei schöne Studien darüber gab, dass es so ein bisschen ein schönes pflanzliches Antidepressivum ist, ja, ohne diese ganzen großen Nebeneffekte. Das war erstmal so das Versprechen, was wir gesehen hatten und das haben wir angeschaut. Und dann selber natürlich auch mal, es war gar nicht so leicht, erstmal überhaupt da an sowas zu kommen, weil das wächst nur in einem ganz, ganz kleinen Anbaugebiet in Südafrika, wirklich sehr traditionell und wirklich so mit Farmen, wie man das noch kennt. und wir haben es dann halt geschafft, dann da mit einer Farm da was hinzubekommen, dass wir das als Extrakt bekommen, weil bei Canna ist es so, es wird halt eigentlich noch, also wird fermentiert und dann hat halt riesen Aufwand, bis man das als Reinform irgendwie da liegen hat. Und also hat nichts mit Cannabis zu tun, schon mal vorneweg. Ne? Also es ist eine Pflanzengattung, die heißt lateinisch Scelaetium totosum. Und die aktiven Wirkstoffe da drin sind einmal das Mesembrin, was eher anregend wirkt, und das Mesembrinol, was eher sedativ wirkt.
Anregend im Sinne von anregend viel zu essen oder anregend, was wird da angeregt?
Anregend im Sinne von es hemmt, oder es ist ein klassischer Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ne? Also es erhöht die Serotonin-Konzentration im synaptischen Spalt, was so auch klassische Antidepressiva machen. Das heißt, man hat einfach eine ja, ein gesteigertes Wohlbefinden, ja, also was halt Serotonin eben für Effekte hat, auch hervorruft, ne? Also gute Laune, sage ich mal. So. Und genau, das heißt, das Mesembrin ist eher anregend und das Mesenprenol eher sedativ, das ist eher so ein bisschen zum Relaxen einlädt. Und da ich halt auch unsere Community und die Biohacking-Community so ein bisschen kenne, sind da halt sehr viele eher, dass sie was Anregendes haben wollen. Deswegen ist das Extrakt in dem Fall von der Kombination 75-25. Da ist 75% Mesembrin, 25% Mesenprenol von der Verteilung und kann halt auch in der Dosierung, wie das da in den Kapseln ist, zum Microdosing eingesetzt werden. Das ist viele, durchaus auch viele Frauen, weil sie, ja, ich sag mal, damit auch so ein bisschen ihre Periodenthemen ganz gut regulieren können. Mhm. Und aber auch so als klassischer Stimmungsaufheller. Es ist jetzt nicht so, also ich würde das Cannabis so ein bisschen subtiler bewerten als das LSD-Microdosing, weil es halt einfach auch pflanzlich ist, ne? Also es hat halt nicht so diesen brutalen Effekt, sondern so ein bisschen unterbewusster auch. Viele finden es besser, aber es ist einfach so ein bisschen Geschmackssache, ne? Muss man so ein bisschen auch für sich rausfinden, was für einen besser funktioniert. Bei manchen ist es sogar so, dass das LSD zu stark ist, selbst im Microdosing-Bereich und die eher ablenkt. Ne? Also gibt es auch. Deswegen man muss da einfach für sich so ein bisschen schauen, was das Wichtige ist. Und ja, das Canna wird halt offiziell als ethnobotanische Pflanze quasi von uns verkauft.
Ne? Als ethnobotanische Pflanze?
Ja, genau. Also ethnobotanische Pflanzen sind im Endeffekt Pflanzen mit psychedelischer Wirkung. Ja, weil im hochdosierten Bereich bei Canna können halt schon auch so, ja, also man hat einfach so diese intensive Wärme und Liebe in der Brust, die man so von MDMA vielleicht kennt.
Ja.
Das macht Canna quasi im hochdosierten Bereich. Ne? Und deswegen ist die halt auch psychedelisch. Ne? Psyche, delisch, also Seele offenbarend aus dem Griechischen.
Mhm. Ja. Spannend. Das heißt, ihr habt eben nicht nur die LSD-Produkte, sondern ihr habt als zunehmend auch andere Produkte in diesem, ja, in diesem Themenfeld. Wie siehst du die Zukunft des Biohackings und wie wird dein Unternehmen dazu beitragen, dass sich zum Beispiel die Verwendung von psychedelischen Substanzen in diesem Bereich weiterentwickeln?
Also ich sehe die Zukunft von Biohacking mit Psychedelika noch eigentlich in den Kinderschuhen, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube sogar, das Thema wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr kommen. Einfach natürlich auch durch, ja, ich sag mal, Substanzwissen, für was kann was eingesetzt werden. Das gab es ja, also ja, es wurde halt einfach in den letzten 5 bis 10 Jahren erst wieder so richtig ausgerollt. Und ich glaube auch, es kommt dann erstmals wieder so in den Mainstream rein. So. Mhm. Und meiner Meinung nach wird der psychedelische Markt generell in 5 bis 10 Jahren größer sein als der Cannabis-Markt, einfach weil es viel, viel breitere Anwendungsmöglichkeiten und einfach eine größere Anzahl an Substanzen und Pflanzen gibt, die einfach gute Effekte auf die menschliche Psyche haben. Ja, nicht nur, also Cannabis ist ja klar halt auch schmerzlindernd, sedativ, entspannend etc., aber es ist halt nur eine Pflanze.
Ne? Ja.
Und ich meine, klar, im hochdosierten Bereich kann halt auch Cannabis durchaus auch psychedelisch sein. Manche zählen Cannabis auch zu Psychedelika mit dazu. Ne? Also das, da gibt es ja jetzt keine klare Abgrenzung. Ne? Und deswegen der Oberbegriff, wenn man jetzt Cannabis mit zu Psychedelika zählt, dann ist es auf jeden Fall ein wachsender Markt. Und ja, ich glaube auch, dass einige Biohacker da ihre Vorteile draus ziehen werden.
Verstehe. Okay, also das heißt, von euch sind vielleicht noch weitere Produkte zu erwarten sogar. Der Markt wird weiter wachsen, Akzeptanz wird wachsen.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Es gibt ja wahnsinnig viele, die in dem Biohacking-Bereich auch coachen oder halt Menschen auf ihrem Biohacking-Prozess unterstützen. Ja? Und gerade diese, also das sehe ich halt in den USA, ist ein großer Trend, dass halt auf diesem Coaching-Bereich, ja, dass da halt gerne dann auch schon mit Microdosing gearbeitet wird, weil die Menschen einfach dann bisschen coachbarer sind, sage ich mal. Ja? Und halt einfach ein bisschen besser spuren, so würde ich mal sagen. Und deswegen, ich glaube, es wird ein großer Trend auch noch in Europa kommen, wo man dann vielleicht sagt, okay, ich bin Biohacking-Microdosing-Coach oder sowas in die Richtung. Mhm. Also da sehe ich auf jeden Fall auch noch was kommen.
Ja.
Weil das ist in Amerika gerade voll am Boom. Und ja, also das Thema haben wir halt auch mit im Blick. Ne?
Du, ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang über dieses Thema sprechen, aber um es kurz und kompakt zu halten, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen auch erstmal jetzt behandelt. Gibt es noch etwas, was ich vielleicht vergessen habe, dich zu fragen, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig, das den Hörern vielleicht mit auf den Weg zu geben, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen?
Ja, also ich finde das Thema Beziehungen immer super wichtig.
Und Beziehungen?
Beziehungen im Allgemeinen, also Beziehungen zu sich selbst, zu sich selbst die Beziehung und die Beziehung zu seinen Mitmenschen. Und das habe ich gemerkt, das ist sowohl bei mir als auch bei sehr vielen von unseren Teilnehmern hat sich dieses Beziehungsthema super krass optimiert, verändert zum Positiven. Ne? Also jetzt nochmal von mir gesprochen, wenn ich mal so eine hochdosierte Erfahrung mache, dann ist es meistens mit meiner Partnerin zusammen, um über Sachen zu sprechen, wo wir sonst so im Alltag keine Zeit haben und einfach auch nicht so den Zugang. Ja, also ich habe ihr schon Sachen erzählt, davon weiß eigentlich meine Mutter nicht mal. Ne? Also weil man kommt halt in so eine sehr intime und sehr gefühlsvolle Situation, wo man sich auch dem anderen sehr gut also offenbaren kann.
Noch eine höhere Stufe eigentlich der Ehrlichkeit.
Super Ehrlichkeit, ja. Also das macht, das schaffen halt Psychedelika, weil sie halt eben diese Hemmschwelle wegnehmen. Die nehmen die Hemmschwelle weg, um über seine Gefühle zu sprechen. Ne? Also es kann natürlich dann auch emotional werden, dass man mal weint oder so, aber das ist dann auch völlig okay so, weil der andere fühlt es ja genauso gerade.
Das stimmt.
Und das hat mir halt zum Beispiel einerseits in meiner Beziehung geholfen und dann aber auch in der Beziehung zu meiner Familie, weil ich hatte mal eine super intensive Station mit meinem Vater. Und seitdem ist die Connection zu meinem Dad einfach eine ganz, ganz andere. Meine Eltern haben sich früh getrennt damals. Und ja, wir hatten halt nie wirklich so eine richtige Vater-Sohn-Connection, sage ich mal. Also schon irgendwie, aber da waren wir irgendwie so freundschaftlich irgendwie gut. Ne? Und das hat sich halt so komplett geändert. Ne? Wir haben, also jetzt würde ich sagen, so kann alles passieren, so. Wir sind immer so füreinander da einfach. Ne? Das ist also nochmal eine ganz andere Ebene von Verständnis, die sich da entwickelt hat. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall noch mit dazu sagen. Das merke ich auch bei unseren Teilnehmern immer wieder, dass ich dann auch Beziehung zu Familie, zu Freunden. Man geht halt einfach, man spricht problematische Themen eher an, lässt sie nicht so lange auf sich beharren. Ist einfach offener, transparenter mit seinen Gefühlen. Und das finde ich in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Welt einfach wichtig, ne? Dass man einfach mal die Maske mal auch bewusst absetzt. Ja.
Konstantin, ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort, in unserer heutigen Zeit auch mal die Maske fallen zu lassen, mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Und sich auf die Menschen und vielleicht nicht immer nur auf die Zahlen zu konzentrieren. Ja. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, für deine Expertise. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich stehe auf diese leicht provokanten Themen eigentlich, die aber letztendlich immer sich doch wirklich um den Menschen im Kern drehen. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute für dich persönlich, für deine Ambition für dein Team und für eure Firma und freue mich auf viele weitere spannende Produkte, die wir natürlich auch dann hier entsprechend platzieren können. Und mach es gut und lass uns in Kontakt bleiben.
Danke dir, Patrick. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich, dass wir da ähnliche Ansichten haben und den Weg auch gemeinsam irgendwo gehen.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.